Hallo Frau Carenzus.
Ja, hallo.
Ganz im Sinne des Zitates, we will burn down your pavilions, das auch Ben Mauck in einem Text über die Biennale verwendet hat, stellt sich jetzt die Frage, sollte man die Biennale als Überbleibsel eines nationalstaatlichen Konkurrenzdenkens und kolonialer Herrschaftsverhältnisse denken oder wie braucht man die Biennale heutzutage in Venedig noch?
Ja, dieses Zitat ist ganz spannend. Es verweist ja auch auf die Proteste von 1968, bei denen gegen diese Kommerzialisierung der Kunst protestiert wurde und aufmerksam gemacht wurde, dass dass die Biennale eine Biennale der Bosse sei und insofern auch angeprangert wurde. Und an dieser Kommerzialisierung, die ja nicht nur mit einer Ökonomisierung der Kunst einhergeht, sondern auch Teil einer touristischen Stadtentwicklung auch ist, mit der sich ja Venedig eben ja auch nochmal als Ort der zeitgenössischen Kunst etabliert. Daran hat sich ja auch nichts geändert. Ne? Insofern, wie etwa der Soziologe Olaf Welthuis gesagt hat, er spricht davon, dass die Biennale den Geschmack der Sammlerinnen formt. Ne? Und insofern ist diese Kritik auch heute noch angebracht. Insofern könnte man sagen, dass die Biennale überholt ist, zumal sie ja auch, wie Sie ja auch gesagt haben, auf eine koloniale Ordnung und eine Nationenentwicklung aus dem 19. Jahrhundert darstellt. Ne? Und gleichzeitig könnte man aber auch sagen, dass hier verschiedene Länder sich präsentieren, die ja auch in den letzten Jahren erweitert wurden, also um Länder von Angola bis Simbabwe. Ich glaube, es sind 120 Länder, die sich dort präsentieren. Das könnte man natürlich auch als Erweiterung sehen, auch des künstlerischen Kanons. Und im postkolonialen Kontext wäre es auch interessant zu fragen, ob insofern nicht auch eine Dezentrierung möglich ist, also auch eine Dezentrierung des westlichen Kunstdiskurses, quasi eine kritische Reflexion solcher hegemonialer, nationaler Kategorisierungen. Das hat zum Beispiel auch Oxuyen Wesor 2015 in seiner Biennale hinterfragt. Ne? Und dieses Nationenkonzept eben auch versucht zu dezentrieren in dieser postkolonialen Perspektive. Und gleichzeitig könnte man auch mit Marie-Louise Pratt, die einen ganz spannenden Begriff geprägt hat, der Kontaktzone, und im Anschluss dessen hat auch Clifford als postkolonialer Theoretiker gesagt, dass hier eigentlich das koloniale Zusammentreffen quasi interaktiv und wechselseitig sei, also sowohl in diesen Abhängigkeiten des Verstehens als auch in den asymmetrischen Machtbeziehungen stehen, aber gleichzeitig auch eben diesen Kontakt schaffen, also so eine Brücke schlagen zwischen verschiedenen Diskursen in der Kunst. Und insofern könnte man auch sagen, dass die Biennale durchaus noch eine Berechtigung hat. Aber nichtsdestotrotz ist auch die Kritik aktuell.
Nun haben Sie ja schon die Präsentation der verschiedenen Länder angesprochen. Es wird aber ja auch immer noch weiterhin kritisiert, dass auch wenn jetzt natürlich auch viel mehr Staaten vertreten sind und sich präsentieren können, dass weiterhin die ehemaligen Kolonialmächte, also Deutschland auch oder auch natürlich Frankreich und Großbritannien, die da eine deutlich weitere Geschichte haben, dass die die größten Pavillons darstellen und dass sich dadurch dann auch die früheren Herrschaftsverhältnisse weiter reproduzieren und auch das nationalstaatliche Konkurrenzdenken. Ist das irgendwas, was auch in der Biennale groß thematisiert wird oder ist das eher so eine Randerscheinung, dass das inzwischen auch von einigen Künstlern angesprochen wird?
Also man kann sehen, dass die Pavillons schon auch noch in diesen Nationendiskursen bleiben und das hängt ja auch sehr stark mit dieser Geschichte zusammen aus die haben sich ja im 19. Jahrhundert aus den Weltausstellungen entwickelt, auf denen sich die verschiedenen Nationen in einem Massenspektakel mit ihren neuesten technischen Entwicklungen, ihrer Kunst und eben auch Designobjekten als global agierende Kolonialmächte inszenierten. Und in der Größe der Pavillons und auch den Orten der Pavillons, die meisten, also die historischen Pavillons stehen ja in den Giardini, die eben gerade auch am stärksten besucht werden und neben dem Arsenale. Und die anderen Pavillons verteilen sich so in der Stadt und sind ja als solche oft gar nicht sichtbar. Die muss man ja richtig suchen. Und man kann geradezu sagen, dass die anderen Länder an den Peripherien liegen. Und das ist schon spannend, weil es um Zentrum, um Peripherie im Kunstkanon quasi auch geht. Und immer wieder um diese Frage, wer gehört dazu? Und im 19. Jahrhundert entstehen ja diese Nationensammlungen, auch die Nationalmuseen, wie etwa die Nationalgalerie in Berlin als ein Beispiel, als quasi Zeichen der Größe der Nation. Dieses Nationenkonzept zeigt sich ja auch in den Pavillons auch wieder. Und gleichzeitig, also indem die Nationalgalerien sich entwickeln, werden ja gleichzeitig außereuropäische Artefakte eben als andere fremde Kulturen in anderen Museen erfasst, nämlich den Völkerkundemuseen. Ja? Und die werden sozusagen schon außerhalb der Kunst gesehen und an die Peripherie quasi gesehen und in dieser Hierarchie der Museen auch wie an den Rand gedrängt. Und das zeigt sich auf jeden Fall auch in den Pavillons vor Ort. Gleichzeitig aber versuchen ja Orte wie der italienische Pavillon, die große Ausstellung im italienischen Pavillon und auch im Arsenale, das zu durchbrechen und da auch einen Raum des Kontakts schaffen, in dem eben auch verschiedene Kunstwerke und Künstlerinnen und Künstler sich ja auch kritisch mit solchen Paradigmen auseinandersetzen.
Jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen Sie haben die Geschichte angesprochen, auch das Konzept der Biennale aus dem 19. Jahrhundert stammt, wo halt der Kolonialismus noch sehr stark präsent war, wo halt auch das nationalstaatliche Denken sehr stark in Europa war und jetzt natürlich auch wieder stärker wird. Gleichzeitig hat Kunst, wie sie auch auf der Biennale stattfindet, auch irgendwo den Anspruch, ein bisschen einen Bruch mit dem Alten und dem Tradierten hervorzurufen. Inwieweit kann das denn in so einem traditionellen Format wie der Biennale überhaupt gelingen?
Ja, also es ist ja immer auch ein Spiel quasi der Kunst mit dem Alten und findet sich ja in vielfacher Form wieder, wie das Alte quasi als Überholtes auch vorgeführt wird. So wird Modernität ja immer wieder auch erzeugt, indem man sich gegenüber dem Alten abgrenzt. Historisch lässt sich das festhalten. In der langen Geschichte der Biennale kann man das etwa an der Kunst der Moderne sehen, die quasi damit also bricht mit der historistischen Kunst. Und dieser Bruch wird ja auch ganz deutlich, auch in einem negativen Sinne, am deutschen Pavillon, in dem etwa im Nationalsozialismus der alte Pavillon, der sich ja an griechische Architektur orientierte, abgerissen wurde und ein neuer Pavillon, der die Größe des Deutschen Reiches vorführen sollte. Ein Künstler, der wiederum damit gebrochen hat, ist Hans Hake, der in seiner Auseinandersetzung im deutschen Pavillon mit der Geschichte des deutschen Pavillons die Geschichte selbst und die Geschichtserzählung als brüchig darstellt, indem er den Boden aufbricht, also im wahrsten Sinne des Wortes. Also der hat wirklich den Boden zerstört und damit auch unbegehbar gemacht, um damit diese Kontinuität auch in Frage zu stellen, wie Geschichte funktioniert. Turnier.
Über die spannende und komplexe Geschichte der Biennale und wie sie in diesem Kontext zu betrachten ist, darüber habe ich mit Alexandra Karenzos gesprochen. Sie ist Professorin für Mode und Ästhetik an der Technischen Universität Darmstadt. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Karenzos.
Ja, gerne.